Willkommen bei Auslandszeit, eurem Sprungbrett in ein spannendes Leben und Arbeiten jenseits der Heimat. Entdeckt in jeder Folge neue Wege, eure beruflichen Ziele grenzüberschreitend zu erreichen und taucht ein in Geschichten, die zeigen, wie Abenteuer und Karriere Hand in Hand gehen. Ob ihr Inspiration für den nächsten großen Schritt sucht oder praktische Ratschläge braucht, hier beginnt eure Reise ins Unbekannte. Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hier ist Auslandszeit, der Podcast rund um das Thema Arbeiten im Ausland. Wir haben in den letzten Folgen viel darüber gesprochen. Heute hören wir eine junge Dame, die das alles voll erlebt hat. Und zwar Remote-Jobben, Workation auf Madeira. Da bin ich sehr gespannt, was die liebe Kim uns zu erzählen hat und sage recht herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Hi Nils, freut mich.
Ja, wie ich gerade gesagt habe, du warst auf Madeira. Erstmal, was hast du da gemacht? Hier steht bei mir Remote-Jobberin, Workation. Was ist das genau? Wie war dein Leben auf Madeira?
Ja, also ich arbeite ja seit Anfang 2024 für Auslandsjob und zwar komplett remote. Und das war so, da war mir von Anfang an klar, ich möchte mit diesem Job um die Welt reisen. Ich möchte viel sehen und das ist mir einfach möglich. Ich bin komplett remote bei Auslandsjob und dann habe ich mich direkt darum gekümmert. Madeira stand schon sehr, sehr lange bei mir auf der Liste. Es ist eine wunderschöne Insel. Und dann bin ich auf Homeoffice Madeira gestoßen. So heißt die Website. Da hast du die Möglichkeit, mit mehreren anderen Remote-Arbeitenden in einer Unterkunft zu leben. Du hast überall die Möglichkeit, ruhige Arbeitsplätze zu haben. Eine stabile Internetverbindung ist da. Und dann arbeitet man tagsüber unter der Woche zusammen nebeneinander. Und nachmittags hast du dann quasi Urlaub. Das heißt, du verbindest Arbeit und Urlaub in einem.
Das ist ja schon dieser Begriff Workation, bildet sich ja höchstwahrscheinlich zusammen aus Work und Vacation. Würdest du auch sagen, das ist so oder ist das so ein Marketingbegriff? Jetzt hast du es hautnah erlebt. Würdest du sagen, man kann das wunderbar kombinieren, diese zwei Sachen?
Absolut, man kann das wunderbar kombinieren. Ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass ich gerade arbeite. Entweder ich saß in der Sonne zwischen den Palmen oder ich saß mit den anderen zusammen am Tisch. Wir haben dann zwischendurch Mittagessen gekocht. Ich war tiefenentspannt und das wird mit Sicherheit auch nicht meine letzte Workation sein.
Wie kamst du denn auf Madeira? Jetzt gibt's eine Million, ja so viel nicht, aber sagen wir mal tausende Orte, zu denen man ja reisen kann. Wie ist bei dir diese Auswahl auf Madeira entstanden?
Ja, Madeira steht, wie gesagt, schon lange auf meiner Liste. Es wird ja als das Hawaii von Europa bezeichnet. Ich habe einfach schon unfassbar viel gehört. Ich wollte mal über meine Grenzen gehen, weil auf Madeira, da wanderst du. Und zwar die Hikes, die du dort machst, die sind nicht ohne. Ich wollte mich selber challengen. Ich wollte sehen, ob es stimmt, weil Madeira ist Portugals botanischer Garten und es stimmt, es ist wunderschön und ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich bin auch schon bald wieder da.
Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Jetzt nehmen wir mal so, sagen wir mal, 2 Monate, bevor du wusstest, jetzt geht's los Richtung Madeira. Was hast du getan? Wie hast du dich organisiert? Wie lief deine Vorbereitung?
Also, Workations werden immer beliebter. Das heißt, man sollte sich sehr früh drum kümmern. Ich habe mich Anfang des Jahres, also im Januar, schon beworben auf einen Platz und da war schon fast alles ausgebucht. Ich habe die Workation im Mai gemacht. Das heißt, du musst dich schon ein paar Monate vorher drum kümmern. Sonst sind die Dinge ausgebucht. Also digitale Nomaden, Remote-Arbeitende, das ist im Run. Jeder möchte es machen und aus einem guten Grund. Ich liebe es. Ich kann mir kein anderes Arbeitsmodell mehr vorstellen.
Du kannst dir kein, also hochspannend. Also du sagst jetzt für dich, Stand heute, Mitte 2024, das ist zumindest für die nächsten Jahre dein Weg zu sagen, weiterhin Workation im Ausland, das möchtest du machen.
Also mein Ziel ist es, nicht nur für 2 oder 3 Wochen eine Workation zu machen. Mein Ziel ist es, irgendwo auch mal mit anderen ein Haus selber anzumieten und dann auch für ein paar Monate weg zu sein. Weil das kann man wunderbar machen. Jetzt auch auf meiner Workation auf Madeira habe ich tolle Menschen kennengelernt, mit denen man sich ganz einfach zusammentun kann und ein Haus mieten kann, was auch letztendlich nicht teuer ist.
Ich merke da, dass so richtig diese deutschen Gedanken hochkommen, würde ich mal fast sagen, dass ich denke, wie läuft denn das mit der Steuer? Wo melde ich mich da an, um Gottes Willen, irgendwo, ne, da, wofür ich denn meine Rentenversicherung habe und so weiter. Kommen wir noch zu. Auch mich interessiert nochmal Madeira tatsächlich, wie du es gerade eben beschrieben hast, das schreit ja danach, dass wir da noch ein paar Fragen gleich zu stellen. Ich will natürlich auch nochmal, und da bin ich gespannt, ob du was zu erzählen hast, über die Schattenseiten reden. Das kann ja nicht, gar nicht sein, dass das nur Vorteile hat. Es muss ja auch den einen oder anderen Nachteil geben. Bin ich mal sehr gespannt. Aber fangen wir mal an. Du bist jetzt auf Madeira. Angenommen, ich würde jetzt sagen, was die Kim macht, das mache ich jetzt auch. Ich komme morgen, wir wohnen im gleichen Haus und ich wache morgens auf 8 Uhr. Ja? Wie sieht mein Tag dann aus? Was passiert bis abends so jetzt im Durchschnitt? Wie würde so ein Tag laufen?
Also ich war mit 10 Leuten in einem Haus. Das heißt, jeder fängt ungefähr auch um 8 Uhr morgens an zu arbeiten. Da muss man natürlich immer schauen, was für eine Zeitverschiebung hast du. Ich muss meine Kandidaten anrufen. Das heißt, ich muss da auch schauen, dass ich die deutsche Zeit im Blick habe. Aber es verläuft dann morgens so, jeder sucht sich einen Arbeitsplatz. Einige sind beliebter als andere, dann sind die vielleicht schon belegt. Aber du siehst zu, dass du aufstehst, deinen Laptop mitnimmst, dir deinen Arbeitsplatz für diesen Tag dann einrichtest. Einer von den 10 Leuten macht dann meistens Kaffee. Wir haben dann morgens noch eine Kaffeerunde gemacht und dann haben wir alle angefangen zu arbeiten. Schattenseiten in dem Sinne habe ich noch nicht erfahren. Letztendlich habe ich mich so wohl gefühlt und ich war nicht weniger produktiv. Was viele glauben, weil man denkt, ja, du bist ja im Urlaub, das kriegst du bestimmt nicht so gut hin. Aber ich war nicht weniger produktiv, als wenn ich in Deutschland am Schreibtisch sitze.
Diese 9 anderen Personen, mit denen du da gelebt hast, was sind das für Menschen? Sind das auch dann Personen, die aus Deutschland kommen? Ist das weltweit? Machen die alle das Gleiche? Oder ist da auch auf einmal ein Party-DJ, der dann um 11 Uhr anfängt, in der Küche aufzulegen? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Ich war die 2 Wochen tatsächlich nur mit Menschen aus Deutschland da. Das muss aber nicht sein. Du kannst da auch internationale, remote arbeitende Menschen dabei haben und die kommen aus den unterschiedlichsten Feldern. Ich hatte einen Journalisten bei mir im Haus, viele aus dem Marketingbereich oder auch IT-Bereich. Genau, und das war auch sehr interessant, mal zu hören, was die so machen, was für Verträge die letztendlich auch haben, weil letztendlich heißt remote zu arbeiten, nicht auch gleich 100% remote.
Sondern, das musst du mir erklären, was heißt das?
Das erkläre ich sehr gerne. Du musst zusehen, dass du das auch in deinem Vertrag stehen hast. Ja, also ich bin zu 100% remote. Ich gehe natürlich in die offene Kommunikation mit meinem Unternehmen und gebe Bescheid, wenn ich mich im Ausland befinde. Aber es gibt auch ganz viele unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel, einige Unternehmen erlauben es einem nur 6 bis 7 Wochen im Jahr im Ausland zu arbeiten. Das ist dann nur eine Teilzeit-Remote-Stelle. Oder sie betiteln das mit Homeoffice-Möglichkeiten und dann darfst du aber nur deutschlandweit remote arbeiten. Da musst du immer drauf schauen, wie das in deinem Vertrag festgehalten wurde. Ich habe zugesehen, dass es bei mir im Vertrag steht mit 100% remote. Das heißt, ich bin frei, flexibel und das ist das, was mir so gut gefällt, ist aber auch nicht so einfach zu finden.
Würdest du denn jetzt wirklich sagen, wenn ich mir das vorstelle, ich lebe in einem Haus mit 10 Leuten und ich hätte das jetzt hier sagen wir mal, in einem Großraumbüro, gibt es das ja auch manchmal, ne? Dass dann halt 9, 8, 10, 12, 15 andere Leute mit dir im Büro sitzen. Ich hätte schon das Gefühl, dass meine Produktivität darunter leiden würde im Vergleich jetzt zu, ich bin alleine im Büro und habe meinen abgeschlossenen Raum. Das ist wahrscheinlich ein Trugschluss, aber das würde ich nochmal gerne erfragen bei dir, wie das bei dir aussieht mit dem Thema Produktivität, auch Ruhe, Kreativität und so weiter. Gibt es da keine Beeinflussung im Negativen? Bereich.
Also bei mir tatsächlich nicht, weil das wissen vielleicht noch, weiß vielleicht noch keiner, aber ich bin eigentlich Sozialpädagogin. Das heißt, ich habe mit vielen Menschen gleichzeitig gearbeitet. Ich habe super diverse Umfelder bei mir gehabt. Ich kann unter Druck arbeiten und das hat auch bei mir keinen Einfluss auf meine Kreativität. Ich bin ein sehr kommunikativer, offener Mensch. Ich freue mich eigentlich, wenn ich Menschen um mich habe. Wiederum finde ich es aber auch schön, wenn ich diesen Remote-Aspekt, dass dieses Arbeitsmodell tut mir sehr gut, weil das nimmt mir diesen Stress teilweise schon. Aber wiederum brauche ich dann diesen Ausgleich, diese Workation, dass ich Menschen um mich habe. Das heißt, ich habe beides und das genieße ich.
Kommen wir nochmal auf Madeira zurück. Du hast die gerade eben so wunderschön beschrieben, die Insel. Was fasziniert dich am meisten an Madeira? Wenn du dir jetzt auch einen normalen Arbeitstag, gar nicht das Wochenende vielleicht vorstellst, was ist da jetzt anders als Castrop-Rauxel?
Ja gut, da ist ganz, ganz viel anders. Madeira ist eine Insel, die liegt mitten im Atlantik. Müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Wetterbedingungen da absolut verrückt sind. Letztendlich fährst du 10 Minuten weiter ins Landinnere und du hast einen Wetterwechsel von erst Sturm und Regen und auf einmal 5 Grad wärmer und Sonne. Das ist eine Vulkaninsel, die ist unberechenbar. Letztendlich ist auch da der Anflug, wo ich auch ein bisschen Angst hatte. Ich habe keine Flugangst, aber durch die Wetterbedingungen kann es sein, dass der Flieger nicht landen kann oder einen anderen Flughafen ansteuern muss. Der Flughafen steht auf Stelzen, wird betitelt als der gefährlichste Flughafen der Welt. Das war mir vorher auch nicht bewusst, aber es passt, weil diese Insel hat alles. Wenn du wandern bist, dann wanderst du erst durch dschungelähnliche Natur und auf einmal sieht es aus, als wenn du in einer Trockenlandschaft bist. Du hast alles. Und das ist unfassbar faszinierend. Die Luftqualität auf dieser Insel ist phänomenal. Ich habe viel gelernt, auch geschichtlich über diese Insel. Das System ist absolut faszinierend. Und ja, ich bin ein Fan.
Ja, man hört's raus. Und ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, haben auch so ein bisschen Lust bekommen auf Madeira. Also gerade ist gerade diese Vielfältigkeit macht der Lust auf mehr. Ich wollte nochmal auf das Thema kommen, Bürokratie, Steuern etc. pp. Als Remote-Jobberin, als jemand, der eine Workation macht. Wie läuft das? Wo versteuerst du dein Geld? Wo hast du dein Bankkonto? Wie kommst du daran? Was ist mit Rentenpunkten? Wo ist dein Sitz gemeldet? All diese Themen. Kannst du die mal kurz erklären, bitte?
Gerne. Also ich bin ganz normal in Deutschland gemeldet. Meine Homebase ist in Hamburg, meine Heimatstadt. Und das werde ich auch erstmal so weiterführen. Ich bin bei Auslandsjob ganz normal angestellt. Es ist ein Vollzeitjob. Das heißt, hier wird auch alles versteuert. Ich bin hier gemeldet. Wenn du langfristig ins Ausland möchtest oder sogar darüber nachdenkst, auszuwandern, dann machen das meistens Freelancer. Ja, ich bin kein Freelancer, ich bin fest angestellt. Wenn ich überlege, fest auszuwandern, müsste ich mit meinem Chef das nochmal anders kommunizieren und eventuell eine andere Anstellung anstreben.
Ja, ich glaube, da muss man aufpassen und da ist ganz wichtig, wenn ihr da draußen euch für das Thema interessiert, dass man dann nicht nur, wenn man als Freelancer arbeitet, für eine Firma arbeitet, dann kommt man nämlich relativ schnell in den Bereich Scheinselbstständigkeit. Aber wie gesagt, wir sind hier keine Steuerberatung da. Einfach nur mal der Hinweis, informiert euch da und holt euch da Experten an die Seite, die euch da Rede und Antwort stehen können. Was würdest du denn sagen, ist so ein bisschen der Nachteil an einem Remote-Job? Gibt es den für dich? Und wenn ja, was wäre das?
Ja, der einzige Nachteil, den ich vielleicht nennen könnte, ist der regelmäßige persönliche Austausch mit deinen Kollegen. So, also ich sehe zu, dass ich mit meinen liebsten Kollegen regelmäßig in Austausch über einen Videocall gehe. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ohne Austausch klappt das sowieso nicht. Auch auf der persönlichen Ebene. Das würde ich sagen, ist so das Einzige, was mir ab und zu fehlt. Aber deswegen mache ich auch diese Workations. Da lerne ich unfassbar tolle, inspirierende Menschen kennen und habe dann für einen gewissen Zeitraum dieses Office-Feeling, dass ich mit anderen zusammenarbeite.
Ich habe so eine klitzekleine persönliche Affinität dazu, weil meine Eltern früher mal so ein kleines Ferienhaus in Italien hatten. Und da waren wir deswegen relativ oft in den Ferien. Und was mir immer sofort aufgefallen ist, und ich würde das fast mit dem Thema Kulturschock titulieren, dass ich mit dem Thema Siesta oder Fiesta, ich weiß gar nicht, wie es in Italien heißt, Spanien, Italien, ihr wisst, was ich meine. Das fand ich immer super überraschend, dass auf einmal um 1 Uhr alle Rollläden runter, keiner hat irgendwie was gemacht. Und auch das Thema, sagen wir mal, Handwerker, wenn du die um 13 Uhr bestellt hast oder um 15 Uhr oder um 16 Uhr, konnte man froh sein, wenn die 3 Tage später um 9 Uhr kamen. Ne? Das ist jetzt natürlich sehr pauschal, alle über einen Kamm geschert und ist wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz fair, das sozusagen. Aber so hat es sich für mich einfach angefühlt. Was mich interessiert ist jetzt, hast du das auch? Jetzt bist du ja die ganze Zeit da. Da geht es ja nicht um 3 Wochen, die ich vielleicht da war, sondern die ganze Zeit auf Madeira. Gibt es da Dinge, die für dich ein richtiger Kulturschock waren, von denen du sagst, ey, damit konnte ich ja gar nicht rechnen? Und wenn ja, konntest du dich damit arrangieren? Bist du mittlerweile auch so oder sagst du einfach, da muss ich halt 5 Augen zudrücken?
Die Reise auf Madeira war ja nicht meine erste Auslandserfahrung. Ich bin die letzten 10 Jahre sehr, sehr viel rumgekommen. Also würde mal so sagen, mich kann nicht mehr so viel schocken. Das Einzige, was ich sehr überraschend fand, und damit habe ich auch nicht gerechnet, sind die Straßenverhältnisse auf der Insel. Es ist eine Vulkaninsel, die hoch und runter, links, rechts, ganz steil runter teilweise. Also diese Straßenverhältnisse habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, dass jemand, der auf Madeira lebt, muss ungefähr 4 bis 5 Mal im Jahr die Bremsen von dem Auto austauschen. Also das sind solche steilen Straßen, dass ich schon krampfhaft selber imaginär mit meinem Fuß auf die Bremse drücken musste, weil ich komme aus Hamburg. Das ist platt. Also da war ich das letztendlich auch nicht gewohnt. Das waren, also die ersten 2 Tage waren mir durchweg übel im Auto. Das legt sich dann nach einer Zeit, aber es sind sehr, sehr steile Kurven und große Gefälle da.
Wahnsinn. Seid ihr denn auch mit den Einheimischen, wie heißen denn die Bewohner von Madeira? Wie würde man die nennen? Madeirianer? Madeiris?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, dass man einen Madeirianer kennt und den kennt jeder und das ist Cristiano Ronaldo.
Ah.
Der wird da auch sofort angepriesen. Der Flughafen heißt Cristiano Ronaldo Flughafen. Du hast dann ein Museum, du hast dann Statuen. Du kannst dir den Fußballplatz angucken, wo er gelernt hat, Fußball zu spielen. Mir war das nicht bewusst, dass er von dieser Insel kommt. Das wird dir dann aber ganz, ganz schnell bewusst, wenn du da bist. Die sind alle sehr stolz auf ihren Cristiano.
Steht da nicht diese lustige Statue, ich glaube, es gibt eine Statue von Cristiano Ronaldo, die so viral gegangen ist, weil die große Eröffnung quasi oder Enthüllung dieser Statue stattfand und dann waren alle so ein bisschen schockiert, weil sie einfach gar nicht aussieht wie Cristiano Ronaldo. Ihr könnt das mal da draußen recherchieren und uns gerne in die Kommentare schreiben, ob die tatsächlich auf Madeira steht, diese Statue. Ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine. Wenn ihr da mal nachgoogelt, dann finden wir das schnell raus. Aber hast du denn da auch lokale Kontakte oder drängt sich das auf deine Mitbewohner?
Also wir haben die meiste Zeit schon da zusammen verbracht im Haus, haben viel unternommen, sind viel gehiked. Somit hatte ich jetzt noch keine Möglichkeit, auch Locals letztendlich kennenzulernen. Wir waren viel auch mal auf Märkten oder in der Hauptstadt in Funchal. Da sind natürlich auch Einheimische, aber da haben wir noch nicht so wirklich Kontakte knüpfen können. Aber ich bin jetzt über Silvester wieder da und freue mich schon ganz doll. Da werde ich nicht arbeiten diesmal, da werde ich mir frei nehmen. Aber wir kommen alle wieder zusammen. Die Leute, die ja schon einmal im Homeoffice Madeira waren, wir treffen uns und mittlerweile 40 Leute und feiern zusammen Silvester.
Oh, das hört sich nach einer schönen Zusammenkunft an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du in Deutschland dein Gehalt beziehst, ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, dass wir in Deutschland, glaube ich, eine recht hohe Steuerbelastung haben. Der Vorteil, den du allerdings wieder hast, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass die Lebenskosten auf Madeira wahrscheinlich anders sind, im Idealfall günstiger, als es jetzt in Hamburg der Fall wäre. Gib uns da doch mal bitte einen Einblick. Wie teuer ist das Leben auf Madeira?
Definitiv günstiger. In Portugal ja an sich sind die Lebenserhaltungskosten günstiger. Das einzige teure ist der Flug nach Madeira. Das ist leider nicht so günstig. Da muss man wirklich schauen. Meistens fliegt man über Lissabon, macht da dann einen kleinen Stopp und fliegt dann von da weiter. Es kommt immer darauf an, wann du hinfliegen möchtest, zu welcher Saison. Aber das ist somit das Teuerste. Ansonsten musst du dir ziemlich sicher ein Auto mieten auf der Insel. Sonst kommst du da nicht so wirklich vom Fleck, außer du buchst dir ein Hotel. Aber es ist meistens immer ein bisschen schöner, wenn man sich ein kleines Häuschen oder Apartment mietet. Aber da brauchst du ein Auto und du musst dich drauf gefasst machen, dass du Auto fahren können musst. Sonst schaffst du es nicht.
So dieses typische Roller-Feeling, was man vielleicht auch kennt aus südlicheren Gefilden, ist das da gar nicht möglich?
Ich würde dort nicht Roller fahren. Ich mag sehr gerne Roller fahren. Ich bin in Thailand auch viel Roller gefahren. Auf Madeira würde ich dieses Gerät nicht anfassen, weil bei solchen steilen Straßen glaube ich nicht, dass man da safe ist. Ich habe auch sehr, sehr, sehr wenig Rollerfahrer gesehen. Das ist da tatsächlich nicht so typisch. Auch Surfen ist eher weniger verbreitet. Madeira ist eher eine Abenteuerinsel im Sinne von Paragliding, Extremsportarten, Hiking, genau. Aber Surfen, es ist halt schon sehr rough, die Küste. Also du bist da mitten im Atlantik. Die Wellen, die du da nimmst, das ist eher schwierig, weil die Strände sind ganz, ja, sind Klippen, große Steine, die aus dem Wasser ragen. Wenn du da surfst, musst du schon ein Profi sein, würde ich sagen.
Kommen wir nochmal zu den Kosten zurück. Miete, eine Cola, ein Abendessen, was kann ich da ungefähr kalkulieren? Was würde mich das kosten?
Ich finde, das kommt immer darauf an, wie du es machst. Also wir waren viel bei lokalen Restaurants. Ne? So die kleinen, unscheinbaren Restaurants sind meiner Meinung nach die besten. Da kriegst du das traditionelle Essen. Und das ist dann wiederum auch ziemlich günstig. Wenn du in den touristischen Regionen bist, wie zum Beispiel in der Hauptstadt von Funchal, dann kommt da auch schon wieder eher in Richtung teilweise sogar deutsche Preise. Ne? Es kommt immer darauf an, wo du hingehst. Aber es ist genau das gleiche, wie du, wenn du auf dem Festland bist in Portugal.
Und was zahlst du jetzt beispielsweise Miete, wenn du das uns verraten möchtest, in so einem 10-Parteien-Haus? Was ist dein Anteil?
Da hast du die Option, es gibt unterschiedliche Zimmer. Und ich habe jetzt für 2 Wochen 450 Euro bezahlt.
Und wenn du das monats, also wenn ich das hochrechne auf einen Monat, dann sind wir auch von 900 Euro. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht so wesentlich günstiger, als jetzt irgendwie eine Wohnung in Deutschland zu haben, eine einigermaßen anständige. Das heißt, Miete, muss man schon sagen, das ist wahrscheinlich 1:1.
Das stimmt, das ist schon auch nicht günstig. Die Insel lohnt sich aber. Und letztendlich, was viele machen, die remote arbeiten, die vermieten ihre Wohnung in Deutschland unter, weil dann sonst müsstest du doppelt bezahlen und dann wird es natürlich teuer.
Wenn ich jetzt remote arbeiten möchte, was sind so diese typischen Dinge, die ich dafür brauche? Jetzt logischerweise fällt mir wahrscheinlich mal ein Laptop ein, aber was sind die weiteren Dinge, die ich benötige, um das umsetzen zu können?
Also ich möchte einfach Freiheit haben zu wissen, egal wo ich hingehe, kann ich arbeiten. Deswegen habe ich mir einen Internetstick zugelegt. Das sieht aus wie ein USB-Stick, den steckst du einfach in deinen Laptop rein. Und dann hast du überall Internet. So, und das gibt mir einfach die Sicherheit, dass ich sagen kann, ja, ich kann da hinfahren, auch wenn ich mir nicht unbedingt sicher bin, dass da eine stabile Internetverbindung ist. Mit meinem Stick kann ich das immer. Ansonsten brauche ich nur meinen Laptop, mein Headset, mein Handy. Das war's. Mehr brauche ich mich, also ich brauche nicht mehr. Es gibt auch noch viele von den Leuten, die auch mit mir im Homeoffice gearbeitet haben, die haben sich noch einen externen Bildschirm mitgenommen. Wenn die schon eher größere Projekte haben, wie im Media-Bereich oder IT, da brauchst du schon einen etwas größeren Bildschirm. Ich brauche den nicht. Mir reicht mein Laptop. Das kommt immer drauf an, in welcher Branche du letztendlich auch arbeitest. Wenn du zum Beispiel im Grafikdesign arbeitest, da brauchst du viel, viel größeres Equipment.
Wenn jetzt hier jemand zugehört hat und gesagt hat oder denkt, wow, was die Kim da erzählt, das ist irgendwie genau das, was ich auch möchte. Das fühlt sich richtig an, das fühlt sich toll an. Ich rede mit dem Chef, mit der Chefin und versuche, das irgendwie hinzubekommen, das einmal in meinen Vertrag einzuarbeiten oder vielleicht auch einfach mal als einmalige Sache 2-3 Monate, 2-3 Wochen, wie auch immer, eine Workation zu machen und remote zu arbeiten. Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte, die man dann erledigen sollte?
Ja, wie du auch schon meintest, auf jeden Fall in die offene Kommunikation gehen. Ja, jedes Unternehmen sollte meiner Meinung nach offen sein für diese Option, weil das macht es unfassbar lukrativ. Ich merke das auch selber bei meinem Job, bei Auslandsjob. Ich kriege unfassbar viele Anfragen für Remote-Job. Ja, gerade im Ausland ist das die perfekte Lösung meiner Meinung nach. Solltest einfach in die offene Kommunikation gehen, fragen, ob das überhaupt möglich wäre. Und wenn es dir so wichtig ist, dann muss das verankert werden bei dir im Vertrag oder du gehst auf die Suche. So schwer ist es eigentlich nicht, sich da mal ein bisschen umzuschauen nach einem Remote-Job.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du auch in ein paar anderen Ländern warst, nicht nur auf Madeira, sondern schon ein bisschen was erlebt. Was ist denn so dein Geheimtipp? Wenn jetzt jemand neu anfängt und sagt, das mache ich jetzt, was sagst du, das ist so der Safe Space, da kannst du mal hingehen, das ist ein guter Start?
Ich bin ja schon sehr lange, wünsche ich mir schon diesen Remote-Job. Nur es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Mut zusammengefasst habe und gesagt habe, jetzt reicht's, ich möchte es. Bei mir hat das angefangen, als ich damals meine erste Südostasien-Reise gemacht habe und da unfassbar viele digitale Nomaden kennengelernt habe. Und dieses Arbeitsmodell, diese Freiheit, die fand ich damals schon unfassbar cool. Und seitdem war das bei mir verankert und ich wollte es eigentlich seitdem machen. Nur es hat bei mir ein bisschen gedauert. Heute wünsche ich mir, dass ich es früher umgesetzt hätte, aber zählt halt auch Mut dazu, das dann letztendlich doch zu machen. Und ich würde schon sagen, Südostasien ist ein Land, wenn du nicht unbedingt mit der Zeitverschiebung, weil ich muss ja Leute anrufen. Das heißt, wenn ich in Südostasien bin, dann ist das schon etwas schwieriger. Aber wenn du das nicht unbedingt musst, ist Südostasien für digitale Nomaden der absolute Mekka.
Kim, ich glaube, du hast sehr viele Leute inspiriert, Fragen beantwortet. Es wird vielleicht auch die eine oder andere Person geben, die den Kopf schüttelt und sagt, nee, das ist nichts für mich. So, das ist ja, das ist immer irgendwie woanders. Ich glaube, dass diese Leute, die so denken, und vielleicht würde ich mich auch dazu zählen, immer so ein bisschen die Angst davor haben, es geht Heimat verloren. So diesen Ort, an den ich komme, die Tür aufmache und merke, das ist meine Heimat, das ist, hier ist mein Zuhause, hier ist irgendwie der Geruch, das Aussehen, was auch immer, ne, das, dieses Gefühl kennen, glaube ich, viele von uns. Hast du das? Geht das verloren oder wie ist das bei dir?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe beim Reisen viele digitale Nomaden kennengelernt, die schon seit Jahren unterwegs sind. Und wenn du wirklich so ein Nomade bist, dann settelst du ja auch nicht. Du bist immer on the go. Du hast immer eine neue Destination und da letztendlich einen Ort zu finden, den du dann irgendwann als Heimat bezeichnest, ist für mich unfassbar wichtig. Ich weiß noch nicht, wo ich letztendlich landen werde. Für mich ist zum Beispiel Portugal ein Land, das liegt mir sehr am Herzen und da könnte ich es mir vorstellen. Aber meine Base ist momentan Hamburg und das ist meine Heimat. Und das habe ich auch in den letzten Jahren schon gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, etwas als Zuhause bezeichnen zu können, wo du weißt, hier komme ich zurück, hier fühle ich mich wohl. Trotzdem habe ich immer diese Fernweh. Das heißt, ich muss oft unterwegs sein. Ich habe aber trotzdem meine Base und für mich ist das wichtig, weil sonst, ja, ist man irgendwie auch restless. Und das tut auf Dauer nicht wirklich gut, meiner Meinung nach.
Mhm. Da anschließend noch meine Abschlussfrage, vielleicht auch ein bisschen emotional geprägt, aber jetzt lernt man da Leute kennen, ne? Und im Idealfall Freunde und Freundinnen und vielleicht sogar beste Freundinnen und Freunde und vielleicht sogar die Liebe oder, ne, irgendwie die Liebe des Lebens. Kann ja überall auf der Welt passieren. Ist es dann nicht krass, gehen zu müssen wieder? Oder jetzt hast du da viele Leute kennengelernt, wahrscheinlich auch Paare oder Paare, die da entstanden sind, Freunde, Freundschaften. Wie ist das da? Lebt man da nicht auch häufiger einfach im Trennungsschmerz?
Das stimmt. In den letzten 10 Jahren habe ich unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt auf meinen Reisen, eigentlich so aus der ganzen Welt. Und beim Reisen ist es oft so, das ist wie so eine Bubble. Das ist keine Realität. Alle sind gut drauf, alle irgendwie wollen das Beste rausziehen und da entstehen manchmal Freundschaften, die sind schon ziemlich, ziemlich eng. Aber aus meiner Erfahrung, von meiner Erfahrung her, bleiben vielleicht so 2% von den Freundschaften, die du da machst. Das ist schon echt schwer, das dann auch aufrecht zu erhalten. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn dann doch Mr. Perfect dabei ist, dann würde mich nichts abhalten, dann doch ins Ausland zu gehen. Und das wissen auch alle meine Freunde.
Liebe Kim, das war hoch inspirierend, sehr, sehr spannend. Ich glaube, man hat rausgehört, dass das dein Ding ist, dieser Ruf der Welt irgendwie, dass du dem folgst. Ich finde es spannend, dass du diesen Mut auch aufbringst, weil ich glaube, dass viele den auch hören und viele den verfolgen möchten, aber irgendwas bleibt dann hier. Ah, kann ich ja nächstes Jahr machen. Ah, was ist mit dem Job? Was ist mit der Wohnung? Was ist mit der Katze? Was auch immer. Ne? Also es gibt immer ganz, ganz viele Gründe, es nicht zu tun. Du bist eine Person, die es getan hat und hier davon berichten kann. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend und wahnsinnig mutig. Und wenn ihr da draußen ähnlich denkt, Fragen habt, Wünsche habt, Gedanken habt oder es einfach machen wollt, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Besucht gerne mal unsere Homepage. Schreibt auf Social Media, auf allen Kanälen. Wenn ihr Fragen habt, steht Kim mit Sicherheit da auch gerne Rede und Antwort. Und da bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Ich kann euch schon mal versprechen, wir werden mit der lieben Kim noch eine Folge aufnehmen und da werden wir nochmal andere Einblicke bekommen, auch dann in eine andere Kultur, wo Kim unterwegs war. Sehr, sehr spannend, kann ich euch schon mal anteasern. Und liebe Kim, ich sage recht herzlich Dankeschön und freue mich, wie gesagt, auf das nächste Thema mit dir. Bis dahin, mach's gut.
Vielen Dank, Nils. Bis zum nächsten Mal.